Herzlich willkommen zur 32. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Falls im Hintergrund komisches Klopfen ertönt oder ein paar Geräusche, die vielleicht normalerweise nicht drin sind, liegt es vielleicht daran, dass die Nachbarschaft ein bisschen aus dem Winterschlaf aufgewacht ist. Auf jeden Fall wird gehämmert, gedoktert, geschrien, alles, was dazu gehört. Deswegen nicht wundern, falls da irgendwelche Geräusche sind, die euch normalerweise nicht vergönnt waren. Die Fenster sind zumindest geschlossen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ansonsten hoffe ich, ihr habt eine wunderschöne Woche gehabt, denn es wird ja gerade wirklich schön. Das Wetter ist schön. Es macht Spaß, draußen spazieren zu gehen, zumindest noch, solange es nicht zu heiß ist. Und ja, wir gehen gleich in die Startphase, denn ich habe wieder eine YouTube-Umfrage gestellt und diesmal passend zu dem nächsten Set, was rauskommt. Welchen Tribal oder welchen Tribe aus dem Herr-der-Ringe-Universum würdet ihr gerne am liebsten in Magic the Gathering spielen? Und habe dann noch geschrieben, falls euch ein Tribe fehlt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was euch am ehesten reizen würde. Und es gab 91 Stimmen, was recht viel ist. Und 29% würden gern Elben als Tribe spielen. 36% damit am Abstand am meisten, hat mich so ein bisschen gewundert tatsächlich, Orks. Dann 3% nur die Helden, die Halblinge, also die Hobbits in dem Sinne. Dann 4% nur Menschen und wiederum 27% die Zwerge. Passt ja eigentlich ganz gut, denn ja, die ganzen Fantasy-Kreaturen und Rassen stimmen ja zum Teil so ein bisschen überein mit denen aus Magic. Außer, dass das halt keine Elben sind, sondern Elfen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, korrigiert mich in den Kommentaren oder wo ihr auch immer kommentieren könnt, ob Elben und Elfen nicht eigentlich das Gleiche sind, aber Elfen genommen worden ist in anderen Literaturen, weil das Wort Elb quasi rechte technisch schon durch Herr der Ringe quasi geclaimed wurde. Ich weiß es nicht genau, wie das exakt ist, aber ich hatte da irgendwas im Kopf gehabt. Und es gab auch ein paar Kommentare, und zwar The Morgomir schreibt, ich bin auf die Zwerge gespannt, aber auch auf die Ringgeister. Hoffe, es gibt den Zusatz, dass man dann auch 9 Stück spielen darf. Und daran habe ich gar nicht gedacht, ne? Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn man die einzelnen Ringgeister quasi als, ja, wie diese Zwerge aus dem, ich weiß gar nicht, aus welchem Set die waren die aus Kaldheim oder so, die gesagt haben, man darf genau 7 Zwerge spielen, wäre natürlich auch eine ziemlich schöne Sache, auch so vom Style her. Dann schreibt Mattispie88, ich finde es schade, dass sie extra neue Tribes geschaffen haben für das Set, als die Figuren den Bestehenden zuzuordnen, die ja größtenteils passen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, Halbling gab es das schon länger. Und die Hobbits werden, also Beispiel Halblinge, die werden ja auch Halblinge in den Filmen genannt. Findet die Halblinge, meine ich zumindest. Und deswegen, also das passt ja schon überein. Ich meine, Zwerge sind die gleichen, Menschen sind die gleichen, Elben sind halt die Elfen. Aber gut, ich meine, das ist ja irgendwie sehr ähnlich verwandt. Ich denke mal, eigentlich müsste es größtenteils übereinstimmen. Wo ich jetzt zum Beispiel sehr gespannt bin, ob es Ents geben wird, also das Baumvolk. Es gäbe es ja auch schon als Treefolk oder so in Magic, meine ich. Von daher denke ich schon, dass es größtenteils übereinstimmt und dass die Synergien dann aufeinander angepasst werden können. Und dann schreibt noch Anubis, ich denke Orks oder Elben. Bin mal gespannt, ob es den Hexenkönig und den Nazgul geben wird. Und ja, ich denke, ja. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn die diese auch einführen würden. Und jetzt gehen wir auch schon in die Hauptphase. Und zwar geht es um den besten Commander aus Aftermath. Und das ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte, denn ich habe den Commander schon vorgestellt in den Top 5 Commandern aus dem Set. Und ich habe ihn gebaut und ich fand ihn so gut. Der ist einfach spitze. Ich habe ihn testen können. Hammerdeck, auf jeden Fall. Es geht um Rocco Straßenkoch oder Rocco Streetchef. Der kostet eben rot, grün und weiß. Ist eine legendäre Kreatur, 11 Druide, hat 2/4 und sagt, zu Beginn deines Endsegments schickt jeder Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek ins Exil. Bis zu deinem nächsten Endsegment kann jeder Spieler die Karte, die er auf diese Weise ins Exil geschickt hat, spielen. Und als zweites hat er noch, immer wenn ein Spieler ein Land aus dem Exil spielt oder einen Zauberspruch aus dem Exil wirkt, legst du eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl und erzeugst einen Speisespielstein. Den Speisespielstein kann man für 2 Mana tappen und opfern und kriegt 3 Lebenspunkte dazu. Ich habe den ja schon vorgestellt, ich versuche ein bisschen über die Karten schneller zu gehen, die ich schon vorgestellt habe, aber das Deck ist so viel besser, als ich es ursprünglich erwartet hätte, weil es eigentlich sehr janky wirkt, dass der Commander den Gegnern was gibt, aber die moralische Entscheidung, soll ich was aus dem Exil spielen, dann bekommt aber mein Gegner etwas. Ja, was macht denn schon eine 1-1-Marke? Vor allem Speisespielstein interessiert doch keine Sau. Komm, ich spiele das mal. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil manchmal gibt es halt Situationen, wo der Gegner halt sagt, ich habe kein Land gezogen, ich habe auch kein Land auf der Hand, ich möchte aber meinen Landdrop nicht missen. Das heißt, ich spiele das Land, was ich ins Exil geschickt bekommen habe durch Rocco, einfach trotzdem, ist mir egal. Und das Deck ist einfach lustig. Ich musste schon, alleine wie ich das Deck dann zusammengestellt habe, nachdem ich die Podcast-Folge, die letzte mit Tobi gemacht hatte, ich musste bei jeder anderen Karte, wo ich dachte, ja, da gibt es bestimmt eine lustige Situation, wo das vielleicht cool wäre, muss ich immer schmunzeln. Deswegen habe ich es am Ende gebaut und das Deck, holy moly, ist deutlich stärker, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Ich gehe jetzt so ein bisschen ein, ich habe so ein paar Hauptpunkte rausgenommen, auf die ich eingehen möchte, auf bestimmte Synergien und werde nicht über alle Karten drüber gehen, habe aber die Deckliste auf Moxfield und habe die verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch jederzeit die Liste des Decks anschauen nebenbei oder halt eben im Nachgang nochmal, wenn ihr euch bestimmte Karten anschauen wollt. Und zwar anfangen würde ich mit Speise- bzw. Spielstein-Synergien, weil was machen denn Speisen großartig außer Leben bekommen? Ist halt nicht so spannend einfach. Und da gab es eine Karte, die konnte ich auch spielen tatsächlich, denn wir hatten jetzt mit Dienstag gespielt und ich habe 4 Spiele mit dem Deck gespielt, 2-mal in einem Dreierspiel und 2-mal in einem Viererspiel. Und die Karte wurde removed, also sehr schnell, ist aber auch einmal länger liegen geblieben und die hat richtig Arbeit gemacht. Und zwar geht es um den Akademie-Monteur oder Academy-Manufacturer, kostet 3, ist eine Artefaktkreatur, Montagearbeiter, hat 1/3 und sagt, falls du einen Hinweis, Speise- oder Schatzspielstein erzeugen würdest, erzeuge stattdessen einen von jedem Typ. Zur Erinnerung, ein Hinweisspielstein kann man für 2 Mana tappen und opfern und darf eine Karte ziehen. Dann der Speisespielstein, schon erklärt, Schatzspielstein kann man tappen und opfern und eine beliebige Mana-Farbe seinem Mana-Pool hinzufügen. Die Karte ist übel, einfach aus dem Grund, weil die Gegner wollen dann doch irgendwann mal die Karte doch aus dem Exil spielen, falls sie jetzt nichts Gutes gezogen haben und sagen, ja, die Karte will ich jetzt aber trotzdem eigentlich. Dankeschön, ich kriege eine 1-1-Mark und ich kriege 3 Spielsteine, die sehr sinnvoll sind. Also das ist eine hammergute Karte. Wirklich, ich hatte ein Spiel gehabt, da ist sie total abgegangen. Der Value ging durch die Decke. Ist auf jeden Fall krass, eben weil eben auch der Commander sagt, dass wenn gegnerische Spieler ein Land aus dem Exil spielen oder eine Karte aus dem Exil wirken, das auch triggert. Das ist total absurd. Dann eine Karte, die relativ neu ist aus den der Krieg der Brüder Set. Und zwar geht es um Sarinthischer Starsucher oder Sarinth Steelseeker. Kostet 1 und grün, ist eine Kreatur, Mensch, Handwerker, Späher, hat 1/2 und sagt, immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schaue dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls es eine Länderkarte ist, kannst du sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du die Karte nicht auf deine Hand nimmst, kannst du sie auf deinen Friedhof legen. Und das triggert ja auch bei den Spielsteinen. Das triggert bei jedem Artefakt und in Kombination mit dem Akademie-Monteur von eben, kann ich halt immer 3 Karten ziehen oder halt wegkriegen vom Deck, je nachdem, ob ich sie brauche. Also es ist richtig absurd. Also wirklich diese, in Kombination mit dem Commander, ich meine, die kostet ja selber nur 2 Mana, diese Kreatur, und kann dann so viel Value erzeugen. Wahnsinn. Richtig, richtig krass. Dann eine Karte, die ich schon vorgestellt habe letztes Mal. Und zwar geht es um Rücksichtsloser Feuerweber. Reckless Feuerweber kostet 1 und rot, ist eine Kreatur, Mensch, Handwerker, hat 1/3 und eben immer, wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt der Rücksichtslose Feuerweber jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Und die hat richtig Arbeit gemacht, genau eben in Kombination auch mit dem Akademie-Monteur. Halt hat bei jedem Zauber, bei jedem Land, was aus dem Exil geschickt worden ist, einfach mal 3 Schaden jedem Gegner gemacht. Richtig krass. Aber ich habe noch ein paar mehr von der Sorte in dem Deck, um so ein bisschen konsistenter zu bleiben. Und da ist eine relativ neue Karte aus den, ich glaube, Marsch der Maschine Commander Decks. Der Polyeder-Sprenger oder Hedron Detonator kostet 2 und rot. Ist ein Kreatur-Goblin-Handwerker, hat 2/3 und sagt, immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt der Polyeder-Sprenger einem Gegner deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Also nicht ganz so gut wie der rücksichtslose Feuerweber, eben weil er nur einem Gegner Schaden macht. Aber für Tappen opfere 2 Artefakte, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Das heißt wiederum, ich kann ihn tappen und 2 Speisespielsteine opfern, die ja eigentlich eher nutzlos sind, die oberste Karte ins Exil schicken, spielen. Ich muss ja keine weiteren Mana zahlen. Und bekomme dann wieder einen Speisespielstein zurück. Das heißt, ich opfere im Endeffekt nur ein Artefakt. Und bekomme dann eben auch wieder einen Schadenspunkt auf den Gegner. Also das ist richtig gut. Ich konnte es leider noch nicht spielen, aber es hat eine sehr gute Synergie mit dem Commander eben. Und noch als dritte Karte, die eben so ein bisschen ja, Redundanz mit reinbringen soll, ist der geniale Artillerist. Ingenious Artillerist. Der kostet eben 3 Mana, ist auch rot. Und der macht das gleiche wie der Feuerweber. Allerdings halt nicht auf, wenn jetzt mehrere Spielsteine kommen, triggert er nur einmal, während der Feuerweber mehrmals triggert. Also es ist ein Kreaturmensch, Handwerker, hat 3/1 und sagt immer, wenn ein oder mehrere Artefakte unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, fügt der geniale Artillerist jedem Gegner entsprechend viele Schadenspunkte zu. Das heißt, es wird immer viel Schaden verteilt. Richtig, richtig starke Synergie. Und ich hatte letztes Mal erwähnt, dass ich mit Yahaira, die im Prinzip sagt, eine Kreatur für 3 Mana aus Baldur's Gate, die sagt, Spielsteine, die du kontrollierst, haben Tappe für grün. Yikes, die Karte ist ja total absurd gewesen in dem Deck. Wenn man dann 19 Speisespielsteine schon gemacht hat, natürlich wird nicht jedes Mal vom Gegner was gespielt, aber ich würde mal sagen, im Durchschnitt bekommt man 2 Trigger. Also mit sich selber eingerechnet. Manchmal 3, also 2 bis 3 Trigger, würde ich sagen, pro Turn-Cycle mit dem Commander. Und dann hast du halt in Zug 3 schon irgendwie 9, sagen wir im besten Fall 9 Speisespielsteine, mit denen du eigentlich nichts großartig anstellen kannst. Aber mit der Hyra tappst du die alle für grün. Richtig viel Mana. Und eine Karte, die ich beim Goldfischen, also ich habe es online schon mal ein bisschen vorausprobiert, richtig absurd war, die habe ich jetzt nicht spielen können, ist halt eben eine Karte, die heißt Inspirierende Statuen oder Inspiring Statuary. Kostet 3 Mana, ist ein Artefakt und sagt, Nicht-Artefakt-Zaubersprüche, die du wirkst, haben Improvisieren. Das heißt, deine Artefakte können dir helfen, jene Zaubersprüche zu wirken. Mit jedem Artefakt, das du tappst, nachdem du mit dem Aktivieren deiner Mana-Fähigkeiten fertig bist, bezahlst du 1. Das heißt, man kann eben die ganzen Speisespielsteine auch eben nutzen, um andere Zauber zu wirken. Also so ein bisschen schlechter als Yahaira, weil es eben nur farbloses Mana ist, dennoch extrem gut. Also wirklich diese Geschichten, ich hatte dann in Zug 3 auf einmal, weiß nicht, oder Zug 4 irgendwie 20 Mana oder so. Das ist halt richtig absurd. Eine andere Karte, die ich nicht erwähnt habe in der letzten Folge, wo ich auf den Commander eingegangen bin, ist der die Profi-Gesichtsbrecherin oder Professional Facebreaker. Kostet 2 und rot, ist eine Kreatur, Mensch, Krieger, hat 2/3 und sagt bedrohlich. Und immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, erzeuge einen Schatzspielstein. Sehr gut schon mal. Und dann opfere einen Schatzspielstein, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Also wieder eine super Synergie mit dem Commander. Man schickt ins Exil, kann dann wieder spielen, kriegt wieder eine 1/1-Mark, kriegt einen Speisespielstein und so weiter und so fort. Und wenn man es richtig anstellt, kann man mit dem Akademie-Monteur von vorher halt eben noch einen Schatz immer zusätzlich erzeugen und kann dann immer weitermachen. Also es ist richtig absurd. Aber was macht man mit den ganzen Spielsteinen, wenn man jetzt gerade nicht irgendwie die Synergie mit den Schätzen hat und so weiter? Und dann gibt es eine ziemlich krasse Karte in der Hinsicht aus Commander Legends 1, und zwar der Tiefseeflotten-Klingenmeister oder Fathom Fleet Swordjack. Kostet 3 und rot, ist eine Kreatur Ork-Pirat, hat 4/3 und sagt, immer wenn der Tiefseeflotten-Klingenmeister angreift, fügt er dem Spieler oder Planeswalker, den er angreift, so viele Schadenspunkte zu, wie du Artefakte kontrollierst. Jawohl, da sind dann 10 Speisespielsteine und die schießen einfach mal 10 Schaden direkt ins Gesicht. Richtig krass. Und noch zusätzlich hat er noch Zugabe mit 5 und Rot. Das heißt, für 5 und Rot schicke diese Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge für jeden Gegner eine Spielsteinkopie, die jenen Gegner in diesem Zug angreift, falls möglich. Die Spielsteine erhalten Eile. Opfere sie zu Beginn des nächsten Endsegments. Aktiviere Zugabe wie eine Hexerei. Das heißt, man hat diese 10 Spielsteine vielleicht draußen liegen und tut dann eben für jeden Gegner das, diese Zugabe eben machen und dann gibt es nochmal 10 für jeden Gegner. Also richtig krass. Und eine Karte, auf die ich irgendwie stolz bin, dass ich sie jetzt endlich mal in irgendeinem Deck spielen kann, ist eine Karte, die ich aus einem Modern Horizons 2 Pre-Release gezogen habe als Promokarte und die seitdem hier immer im Binder lag und total unnütz eigentlich ist, weil sie eigentlich viel Setup braucht. Aber mit Rocco kein Problem. Und zwar geht es um Nyctos Vorbild oder Nyctos Paragon. Kostet 4 und 2 weiß, ist eine Verzauberungskreatur, Mensch, Soldat, hat 4-6 und sagt, immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, kannst du auf jede Kreatur, die du kontrollierst, entsprechend viele +1/+1 Marken legen. Tue dies nur einmal pro Zug. Und ich hatte tatsächlich den Fall, dass ich den dann quasi aufs Spielfeld bekommen habe und quasi so viel Mana machen konnte, dass ich alle meine Speisespielsteine opfern konnte. Denn die Speisespielsteine machen mir 3 Leben für 2 Mana und ich lege 3 1-1 Marken auf jede Kreatur, die ich kontrolliere. Holy moly, ist das eskaliert. Also ich hatte dann auf einmal Kreaturen, die waren vorher vielleicht so 5, 6, 7, 8 Power stark und danach waren sie auf einmal irgendwie 30 Power. Also es war total absurd. Richtig lustig, die Karte hatte ich vorher nie in irgendwelchen Decks drin gehabt. Ich weiß, dass die in speziellen Life-Gain-Decks oder wenn man Leben bekommen möchte als Strategie sehr gut sein können. Aber es ist halt lustig, dass es halt so eine Nebenstrategie ist und man gar nicht drauf kommt und dann auf einmal aktiviert man das und denkt so, ah, du hast ja Speisespielsteine, die ja eigentlich nutzlos sind. Ja, jetzt aber nicht mehr. Das war schon ein sehr geiler Moment, also beim Spielen zumindest. Dann habe ich eine weitere, sag ich mal, einen Punkt. Und zwar, natürlich habe ich 1-1-Marken-Synergien in dem Deck drin. Ich habe da ja auch schon ein bisschen an der einen Folge drauf, bin ich drauf eingegangen. Eine Karte, die mir aufgefallen ist, die ich vorher nicht dachte, nicht dran gedacht habe, die aber jetzt, glaube ich, in Turnierformaten ein bisschen Spiel sieht, ist zum Beispiel der hoffnungsvolle Geweihte oder Hopeful Initiate. Kostet 1 weißes, eine Kreatur, Mensch, Hexenmeister, hat 1-2. Und eine Fähigkeit, die jetzt nicht so relevant ist, also Training. Immer wenn diese Kreatur zusammen mit einer stärkeren Kreatur angreift, lege eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur. Ist okay. Und für 2 und weiß entferne 2 +1/+1 Marken von Kreaturen, die du kontrollierst, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Und das Schöne dabei ist, es muss ja nicht mal die 1-1 Marken auf ihr selbst sein oder auf ihm selbst, sondern es kann auf irgendeine Kreatur drauflegen. Also richtig gute Karte, bringt ein bisschen mehr Removal ins quasi rein. Dann eine Karte, die ich schon vorgestellt habe, gehe ich nochmal kurz drüber, war Duellantin der Legion, kostet 1 und weiß, ist Kreatur, Vampir-Soldat, hat 2-2, Wachsamkeit, sagt immer, wenn eine oder mehrere +1/+1 Marken auf die Duellantin der Legion gelegt werden, ziehe eine Karte, diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst und ja, die Karte wird ausgelöst, also ich habe die auch gespielt. Und ich habe dann quasi mehrere Karten gezogen. Irgendwann wurde dann die Duellantin als zu nervig angesehen und quasi mit einem Removal-Zauber belegt. Ich habe halt trotzdem weiter Value machen können mit anderen Sachen. Aber die war zum Beispiel ziemlich gut. Und witzigerweise gibt es da eine sehr ähnliche Karte aus Crimson Vow, aus dem Innistrad-Set. Und zwar getarnter Kadett, Cloud Kadett, hat 4 und kostet 4 und grün, ist Kreatur, Mensch, Waldläufer, hat 2-4 und eben auch Training und sagt dann noch weiterhin, immer wenn eine oder mehrere +1/+1 Marken auf einen oder mehrere Menschen, den bzw. die du kontrollierst, gelegt werden, zieh eine Karte, diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Also er selber ist auch ein Mensch, das heißt, es würde reichen, auf ihn die 1-1 Marke zu legen. Sehr, sehr gut, viel besser als erwartet. Dann, was auch noch ziemlich krass ist, wo ich nicht dachte, wie gut das ist, aber es war sehr gut, ist zum Beispiel so eine Karte wie Weise des Wirbels, ein Geiersage. Wobei, ich habe gedacht, das ist gut, aber es gab noch eine andere Karte, die ich in dem Zusammenhang hatte. Und zwar, Weise des Wirbels kostet 1 und grün, ist eine Kreatur, 11 Druide, hat 1-2 und Weiterentwicklung, also nicht so relevant. Das heißt, immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls deren Stärke oder Widerstandskraft höher ist, lege eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur. Und eben für Tappen erzeuge grün für jede +1/+1 Marke auf der Weisen des Wirbels. Die habe ich gespielt, die hat mir richtig viel Mana gemacht. Da waren irgendwann 5, 6, 1, 1 Marken drauf und irgendwann habe ich dann angefangen, die 1, 1 Marken woanders hinzulegen, weil es einfach, ja, es war einfach nicht notwendig. Eine Karte, die ich vorgestellt hatte, ist sehr ähnlich, der Kami of Whispered Hopes oder Kami der geraunten Hoffnungen, der kostet eben 2 und grün, hat 1, 1 und der gibt eben so viel Mana einer beliebigen Farbe, wie die Stärke von ihm ist. Das heißt, es ist nicht relevant, dass 1, 1 Marken auf ihn liegen. Aber falls ein oder mehrere 1-1-Marken auf eine bleibende Karte, die man eben hat, gelegt werden würde, werden stattdessen so viele plus eine weitere 1-1-Marke aufgelegt. Das heißt, bei dem wird es echt schnell absurd, also mit dem Mana. Und dann eine Karte, wo ich erstmal ein bisschen suchen musste, warum ich die nicht im Standard-Set gefunden habe von Marsch der Maschine, ist der Axguard-Kunsthandwerker oder Axguard-Artisan. Der Grund ist deswegen, weil es eine Jumpstart-Exclusive-Karte ist, die ich aus dem Set-Booster gezogen habe. War mir nicht bewusst, ich hatte sie auf jeden Fall, habe sie reingetan, die ist auch extrem gut. Es ist eine Kreatur, Zwerg-Handwerker, kostet eben 1 und rot, hat 2-1 und sagt immer, wenn zum ersten Mal in einem Zug eine oder mehrere +1/+1 Marken auf den Axguard-Kunsthandwerker gelegt werden, erzeuge einen Schatzspielstein. Das heißt, die 1-1-Marken lege ich auf ihn, bekomme dafür einen Speisespielstein eben noch durch Rocco und noch einen Schatzspielstein. Wenn man jetzt den Akademie-Monteur draußen liegen hat, bekommt man stattdessen von allem, bekommt man 2 Hinweisspielsteine, man bekommt 2 Speisespielsteine, man bekommt 2 Schatzspielsteine. Extrem stark, hatte ich sogar draußen liegen gehabt, ist extrem abgegangen, vor allem mit den Kreaturen, die eben Schaden schießen an jeden Gegner, wenn ein Artefakt kommt. Übel, richtig übel. Ich gehe jetzt gar nicht viel weiter ein. Ich habe dann noch weitere so in die Richtung. Eine, die noch ziemlich gut ist. Und weswegen ich überlege, vielleicht ein paar mehr Standardländer in dem Deck zu spielen. Denn ich spiele, glaube ich, nur um die 10 oder so. Ist Kodama des Westbaumes oder Kodama of the West Tree aus Kamigawa Neon Dynasty ist der und kostet 2 und grün. Ist eine legendäre Kreatur. Geist hat 3/3 und eben Reichweite und sagt, modifizierte Kreaturen, die du kontrollierst, verursachen Trampelschaden. Schon mal gut, das heißt Auren, die du kontrollierst, Ausrüstungen und Markern sind Modifizierungen, also die 1-1-Marken eben auch. Und immer wenn eine modifizierte Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. In dem einen Spiel, wo ich so hart eskaliert bin, habe ich keine Standardländer mehr im Deck gehabt. Das heißt, ich muss vielleicht noch ein bisschen was reintun. Normalerweise würde die vielleicht auch nicht so lange liegen bleiben, aber war auf jeden Fall extrem gut. Dann neuer Commander aus den Marsch der Maschine Commander Decks ist Chalai und Halar. Habe ich auch, glaube ich, vorgestellt in die besten Commander aus dem Set. Kostet eben 1 Rot, Grün und Weiß. Ist eine legendäre Kreatur. Engel 11 hat 3/3 und eben fliegend Wachsamkeit. Immer wenn eine oder mehrere +1/+1 Marken auf eine Kreatur, die du kontrollierst, gelegt werden, fügen Chalai und Halar einem Gegner deiner Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Das heißt, mit Rocco ist es wirklich einfach, weiter 1-1-Marken zu legen. Eine Karte, die mir dann schnell entfernt wurde, weil sie einfach zu krass abgeht mit dem Deck, ist eine Karte und die heißt Konstaplerin. Ach, ich bin so im englischen Bereich manchmal drin. Also Konstaplerin des Reiches oder Constable of the Realm. Oh Mann, kostet 4 und weiß, ist eine Kreatur, Riesensoldat, 3/3. Ich denke mir, wenn er gerade zuhört, der senkt gerade die Platte, weil er immer die ganze Zeit Konstaplerin sagt. Oh Mann, hat eben Ruhm 2. Wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt und falls sie nicht ruhmvoll ist, lege 2+1/+1 Marken auf sie und sie wird ruhmvoll. Sorry, das ist mir gerade so lustig. Und wichtig ist aber vielmehr das hier, und zwar immer, wenn eine oder mehrere +1/+1 Marken auf die Konstaplerin des Reiches gelegt werden, schicke bis zu eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil, bis die Konstaplerin des Reiches das Spiel verlässt. Genau. Also mit Rocco kommen ja laufen 1-1-Marken drauf, ich extra so langsam nach und nach die schlimmsten Sachen der Gegner. Also richtig übel, wurde mir auch direkt weggeschossen, als ich es gespielt hatte. Verständlicherweise. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt das Board loswerden möchte, aber meine eigenen Kreaturen behalten möchte? Und das ist eine Geschichte, ich wusste nicht, mich hat es gewundert, dass die Karte so teuer ist, aber sie hatte nur ein Printing und die kommt aus den New Capenna Commander Decks. Aber die passt halt einfach zu gut rein und man trifft halt nicht immer alles, aber wahrscheinlich trifft man eher die gegnerischen Sachen, weil man kann sich darauf vorbereiten. Und zwar geht es um vernichtendes Urteil oder Damning Verdict. Kostet 3 und 2 weiß, ist eine Hexerei und sagt, zerstöre alle Kreaturen, auf denen keine Marken liegen. Und das ist halt einfach sehr genial, denn ich lege meine 1-1-Marken aus, wenn ich weiß, ich will das Ding irgendwann spielen. Wie gesagt, ich habe ja Zeit, meine Gegner spielen auch Sachen aus dem Exil und dann irgendwann lasse ich den Hammer fallen und zerstöre alle anderen Kreaturen. Ziemlich gut, konnte ich nicht spielen, aber hört sich sehr gut an und deswegen ist die wahrscheinlich auch so teuer. So, und als letzte Kategorie habe ich jetzt noch Spiel aus dem Exil-Synergien. Und da gibt es einige, und die auch teilweise sehr ähnlich zum Commander sind und ähnliche Payoffs geben, allerdings nicht diesen Effekt haben, dass sie wirklich das jeden Zug mehrmals machen können und total übertreiben können. Und zwar eine neue Karte aus dem neuen Set Marsch der Maschine, der Nachhall, gibt es Pianala, Konsulin des Aufschwungs oder Pianala, Console of Revival. Kostet eben rot und weiß, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, hat 2/3 und sagt, Topter, die du kontrollierst, haben Eile. Immer wenn du ein Land aus dem Exil spielst oder einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst, erzeuge einen 1-1 farblosen Topter-Artefakt-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Sehr, sehr gut. Matze von Commander Amateur hat dazu eine Deckbrauerei gemacht. Ich verlinke die mal in den Shownotes, falls ihr mal Bock habt, reinzuhören. Aber auf jeden Fall triggert das wieder bei Ländern und bei Zaubersprüchen. Jetzt nicht bei allen Spielern, klar, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr solide, das zu spielen, weil man kriegt eben kostenlos einfach dieses Top da, die man wieder für Mana tappen kann, für Jahaira und so weiter und so fort. Dann gibt es noch eine weitere Karte, die ähnliches macht, ist Faldorn, Dreadwolf Herald. Oder Faldorn, Schreckenswolf, Heroldin, kostet 1, rot und grün, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Druide, hat 3/3 und sagt, immer wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst oder ein Land aus dem Exil unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen 2/2 grünen Wolf-Kreaturenspielstein. Also, man kommt wieder Spielsteine, wenn man die Sachen einfach nur spielt, was man eh schon macht. Und für 1 und tappen, würfe eine Karte ab. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Super Karte. Habe ich jetzt noch nicht spielen können tatsächlich in dem Deck, aber es auf jeden Fall funktioniert ziemlich gut. Genau, eine weitere Karte, die habe ich auch schon vorgestellt, ist der Zauberer der wilden Magie oder Wild Magic Sorcerer. Kostet 3 und rot, ist ein Kreatur Ork Schamane, hat 4/3 und sagt, der erste Zauberspruch, den du pro Zug aus dem Exil wirkst, hat Kaskade. Ich lese das mir nicht mehr vor, was Kaskade kann. Auf jeden Fall auch ziemlich stark. Und eine Karte, die mich selber überrascht hat durch einen Mitspieler, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, was die Karte kann, ist der fliegende Erpresser, den habe ich ja letztes Mal auch schon vorgestellt, der Aerial Extortionist, und der kostet 3 und 2 weiß. Ist eine Kreatur, Vogel, Soldat, hat 4/3 und fliegend, und immer wenn der fliegende Erpresser ins Spiel kommt oder einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke bis zu eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Solange die Karte im Exil bleibt, kann ihr Besitzer sie wirken. Und immer wenn ein anderer Spieler einen Zauberspruch von irgendwoher außer seiner Hand wirkt, ziehe eine Karte. Und deswegen ist die Karte so gut, weil ich das nicht richtig gelesen habe, dass man eine bleibende Karte exilieren kann, also quasi irgendeine, auch die eigene. Und es gibt eine ziemlich gute Karte, das war auch, glaube ich, eine der Top-Karten von Tobi aus Marsch der Maschine, ist eine Schlacht, und zwar Invasion von Ikoria. Das ist im Prinzip ein Tutor, der als permanente Karte arbeitet und die ich quasi wieder ins Exil schicken konnte und aus dem Exil wirken konnte. Das heißt, ich habe den Tutor, ich spiele den aus dem Exil und darf dann nochmal eine 1-1-Marke verteilen, ein Speisespielstand, absurd. Zur Erinnerung, Invasion von Ikoria kostet X und 2 grün. Ist eine Schlachtbelagerung, kommt mit 6 Verteidigungsmarken ins Spielfeld und sagt, wenn die Invasion von Ikoria ins Spiel kommt, durchsuche deine Bibliothek und oder deinen Friedhof nach einer Nicht-Mensch-Kreaturenkarte mit Mana-Betrag X oder weniger und bringe sie ins Spiel. Falls du auf diese Weise deine Bibliothek durchsuchst, mische danach. Richtig krass, die Karte. Also ich habe sie dann quasi ins Exil geschickt und nochmal gewirkt, habe mir damit den Nyctos Paragon geholt, den ich vorhin erwähnt hatte, und hat dann meine ganzen Speisespielsteine geopfert und ja, mein Board quasi so stark gemacht, dass ich das Spiel beenden konnte. Absurd, richtig absurd. Auch absurd ist, sind so Karten, also die konnte ich jetzt nicht spielen, aber die ist auch einfach klasse in dem Deck, auch neu von Marsch der Maschine der Nachhall, und zwar Plark und Nasari. Kostet 3 und 2 rot, ist eine legendäre Kreatur, Ork Ifrit, und hat 5/4. Und sagt, zu Beginn deines Versorgungssegments schickt jeder Spieler Karten oben von seiner Bibliothek ins Exil, bis er eine Nichtlandkarte ins Exil schickt. Ein Gegner bestimmt eine Nichtlandkarte, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurde. Du kannst von den anderen auf diese Weise ins Exil geschickten Karten bis zu 2 Zaubersprüche wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Also, wenn man mit der antappt, heißt es fast safe, dass man 2 krasse Zauber zaubern kann. Nicht den krassesten, weil der wird wahrscheinlich dann ins Exil oder wird dann ausgewählt, den kann man dann nicht zaubern, aber sehr, sehr gut. Und weitere Richtungen geht zum Beispiel Itali, der Ursturm, oder Itali Primal Storm, kostet 4 und 2 rot, bekannte Kreatur, also legendäre Kreatur, ältester Dinosaurier, hat 6-6. Und sagt immer, wenn Itali der Ursturm angreift, schicke die oberste Karte der Bibliothek jedes Spielers ins Exil. Dann kannst du davon eine beliebige Anzahl an Zaubersprüchen wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und es gibt eine weitere, die ist sehr neu, die war in meiner Top 10 auch drin, der besten Karten aus Marsch der Maschine. Und die Karte ist einfach total absurd. Also, was man sich bei der Karte gedacht haben muss, die ist einfach total verrückt einfach. Itali urtümlicher Eroberer oder Itali Primal Conqueror kostet 5 und 2 Rot. Legendäre Kreatur, ältester Dinosaurier, hat 7-7, verursacht Trampelschaden. Und wenn Itali urtümlicher Eroberer ins Spiel kommt, schickt jeder Spieler Karten oben von seiner Bibliothek ins Exil, bis er eine Nichtlandkarte ins Exil schickt. Du kannst von den auf diese Weise ins Exil geschickten Nichtlandkarten eine beliebige Anzahl an Zaubersprüchen wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ei, also das ist schon alleine schon so stark, dass diese Karte total abgeht. Also ich hatte auch, muss ich zugeben, ich spiele ja relativ starke Karten im Deck, sowas wie Jeskar's Will spiele ich zum Beispiel, aus dem Kopf gesprochen, kostet 2 und Rot, ist eine Hexerei und hat 2 Modi, die man beide auswählen kann, wenn der Commander liegt auf dem Spielfeld. Und der eine ist eben, dass man die obersten 3 Karten ins Exil schickt und bis zum Ende des Zuges spielen kann. Und die andere ist, dass man einen Gegner auswählt und so viele Karten, wie der auf der Hand hat, kriegt man einen roten Mana in den Pool. Und ich habe die Karte halt einmal in Zug 4 gespielt. Was will man denn dagegen noch machen? Vorhin habe ich noch erwähnt, dass ich relativ viel Mana machen kann mit meinen ganzen Token und so. Und die Rückseite wurde halt einmal übersehen. Das heißt, ich habe dann für 9 Mana Itali eben dann umgedreht und er darf ja sofort angreifen. Also er wurde dann nicht removed, weil gerade kein Removal mehr da war. Andere Sachen wurden dann von mir removed. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, könnt ihr schon machen, aber jetzt transformiert eben der Itali urtümliche Eroberer zu Itali urtümliche Seuche. Oder Itali Primal Sickness, der hat eben 11-11, hat Trampelschaden. Ist unzerstörbar, was schon stark genug wäre. Und immer, wenn Itali urtümliche Seuche einem Spieler Kampfschaden zufügt, erhält er entsprechend viele Giftmarken. Und ja, ich habe einen Spieler komplett aus dem Spiel rausgeknallt damit. Also, was man sich bei der Karte gedacht hat, ist ja total absurd. Da steht natürlich Commander drauf. Ich denke mal, die wird auf lange Sicht irgendwie oft gespielt werden. Ich hatte ja überlegt, ob ich das Deck bauen soll, also Itali bauen soll. Aber irgendwie diese Problematik, dass man irgendwie ihn kopieren muss und die legendären Kopien sterben dann natürlich, hat mir jetzt irgendwie nicht so getaugt. Aber dieser ganze Value, den er bringt, man hat ja 4 Zauber, die man quasi aus dem Exil spielt. Das heißt, 4 1-1-Marken, 4 Speisespielsteine, wenn der Akademie-Monteur liegt, dann eben noch 4 Schätze, 4 Hinweise, also total absurd. Und dann halt eben noch die Kreaturen, die Schaden schießen, wenn Artefakte kommen. Wirklich, das Deck hat es mir angetan, also wirklich. Dann, was man noch machen kann, die Synergien aus dem Exil zum Beispiel, gibt es eine Karte aus diesen Warhammer-Commander-Decks, zum Beispiel den Hüter der Geheimnisse oder Keeper of Secrets, kostet 5 und Rot, ist eine Kreatur, Dämon, hat 6-4, Erstschlag Eile. Das Eile hatte ich lustigerweise mehrmals überlesen und nach dem Kampf gespielt. Und hat eben Symphonie der Schmerzen. Immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher außer deiner Hand wirkst, fügt der Hüter der Geheimnisse einem Gegner deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe des Mana-Betrags jenes Zauberspruchs zu. Knallt ordentlich rein. Es gibt noch die andere Karte, die ich vorgestellt habe, die das ähnlich macht. Der passionierte Archäologe, der sagt das Gleiche, im Prinzip so eine Hintergrundkarte für 1 und Rot, dass Kommandeurkreaturen eben diese Fähigkeit eben auch haben, dass sie dem Gegner so viel Schaden schießen. Immer wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst, fügt diese Kreatur, also der Commander, einem Gegner deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe des Mana-Betrags des Zauberspruchs zu. Also solche Karten knallen auch rein. Wenn man Itali draußen liegen hat und dann von jedem Spieler Karten exalt und vielleicht auch noch teure Mana-Kosten dabei sind, kann das hart eskalieren. Eine andere coole Karte ist Nalfa Schnee. Habe ich auch schon mehrmals vorgestellt im Podcast. Kostet 5 und Rot, ist eine Kreatur. Bestie Dämon hat 4-6. Und eben fliegend. Und immer wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst, kopiere ihn. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Falls es eine bleibende Karte Zauberspruch ist, erhält die Kopie Eile und zu Beginn des Endsegments opferst du diese bleibende Karte. Wenn man das mit Itali macht, bekommt man 8 Zauber. Es ist total absurd. Es ist wirklich, das Deck hat mir so viel Spaß gemacht. Ich pack's immer noch nicht. Und eine letzte Karte, die ich noch ziemlich spannend fand in der Synergie mit eben ja, mit dem Exil ist spät zündender Feuerball oder Delayed Blast Fireball, kostet 1 und 2 Rot. Ist ein Spontanzauber und sagt, der spät zündende Feuerball fügt jedem Gegner und jeder Kreatur, die er kontrolliert, 2 Schadenspunkte zu. Falls aber dieser Zauberspruch aus dem Exil gewirkt wurde, fügt er jedem Gegner und jeder Kreatur, die er kontrolliert, stattdessen 5 Schadenspunkte zu. Hat eben Vorherbestimmungen für 4 und 2 Rot. Das heißt, während deines Zuges kannst du 2 Mana bezahlen und diese Karte aus deiner Hand verdeckt ins Exil schicken, wirke sie in einem späteren Zug für ihre Vorherbestimmungskosten, also für 4 und 6, also für 6 Mana insgesamt, für 4 und 2 Rot. Aber wenn man die Karte mit Rocco ins Exil schickt, kann man die eben für 3 Mana spielen, weil die ja schon im Exil ist. Und da steht ja nichts davon, dass man sie vorherbestimmt wirken muss, sondern einfach nur aus dem Exil. Das heißt, die kann man für 3 Mana zaubern und dann jedem Gegner und jeder Kreatur von jedem Gegner 5 Schadenspunkte zufügen, was völlig absurd ist und ordentlich reinknallt. Also das, ich muss wirklich sagen, das Deck ist einfach wahrscheinlich im Kampf mit Brudiklat um mein absolutes Lieblingsdeck. Jetzt zum Ende möchte ich noch ein kleines Fazit geben. Also ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, das Deck ist deutlich stärker, als ich beim Brauen mir jemals gedacht hätte. Also es wird leicht unterschätzt, dass der Commander doch mehr macht, dass Speisespielsteine doch nicht nur Schmutz sind, sondern halt einfach mal eben auch eine Win-Condition sein können. Also wirklich krass. Und das Coole dabei ist, ich konnte so ein bisschen während des Spiels dann so sehen, wie der moralische Kompass immer von links nach rechts gependelt ist. So, soll ich jetzt die Kreatur nervt mich schon mehr, ne? Also zum Beispiel dieser Duellant, der eben eine Karte zieht, wenn eine 1-1-Marke drauf geht, das einmal pro Zug, der hat dann mehr genervt als der Commander. Deswegen wurde er dann quasi removed, weil, naja, man bekommt ja trotzdem selber Value. Das ist halt so ein bisschen, er kocht für alle ein bisschen was und jeder darf was haben, jeder hat ein bisschen Value, aber man selber profitiert natürlich am meisten von dem Value. Also wirklich gut und ich meine, was will man schon machen? Ne? Ich will lieber auch noch eine Karte ziehen, ne? Also mit dem ins Exil schicken. Und vielleicht werdet ihr auch eine Karte ins Exil geschickt, die ich gerade eh nicht spielen möchte. Und dann bin ich ja froh, dass sie weg ist. Dann gebe ich auch kein Value. Also es ist sehr, sehr schwierig gewesen, denke ich mal, so die Entscheidung zu treffen, will ich jetzt lieber den Commander wegmachen, was mir selber ja auch hilft, oder will ich irgendwas wegmachen, was halt ihm viel Value gibt, also mir in dem Fall. Es waren halt auch sehr starke Karten in dem Deck drin. Ich habe vorhin schon gemeint, Jeskas Will. Also es gibt schon Karten, die halt extrem hohes Power-Level haben. Aber wie gesagt, diese Hauptmechanik vom Commander wurde einfach total unterschätzt. Und ich meine, wahrscheinlich wird sie in Zukunft nicht mehr so stark unterschätzt werden, trotzdem bringt es immer Value für den Gegner. Das heißt, ich kann mir damit auch selber ins Bein schießen, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich quasi auf all diese verschiedenen Mechaniken kapitalisiere, dass es mir natürlich viel mehr hilft, als es den Gegnern, ist bei den ersten Spielen vielleicht noch nicht ganz so klar gewesen. Aber ich finde, es macht unheimlich viel Spaß und ich hatte dann teilweise in Zug 4 oder so schon, ja, so viele Karten ausspielt, dass meine Playmat komplett belegt war mit Karten oder Spielsteinen. Das war schon total absurd. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, dass das Deck vielleicht ein bisschen wenig Removal hat oder vielleicht ein bisschen mehr Protection, also Schutz gebrauchen könnte. Da werde ich vielleicht in Zukunft noch mal ein bisschen anpassen. Ich habe noch einige Synergien mit 1-1-Marken drin, aber ich glaube, ich werde gar nicht so stark diese brauchen. Also es gibt ja zum Beispiel so eine neue Karte, diesen Ozolith, diesen Shattered Ozolith, ich schaue noch mal ganz schnell nach, weil ich es nicht falsch sagen möchte. Moment. Ozolith. Genau. Der Shattered Spire heißt der. Genau, kostet eben 1 und grün. Ist ein legendäres Artefakt und sagt, falls eine oder mehrere +1/+1 Marken auf ein Artefakt oder eine Kreatur, das bzw. die du kontrollierst, gelegt würden, werden stattdessen so viele +1/+1 Marke auf es bzw. sie gelegt. Also wieder so ein Effekt, der halt die 1-1-Marken verstärkt und man kann eben für 1 und grün die tappen und lege eine 1-1-Marke auf ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl, das bzw. die du kontrollierst. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und Herz nach Umwandlung 2. Also ich habe von diesen Karten noch so ein bisschen mehr drin. Ich glaube, ich würde die wahrscheinlich eher cutten, also eher rausnehmen, weil das Ding ist, ich brauche es gar nicht so unbedingt. Ich will ja hauptsächlich mehr Value haben. Also entweder mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr Removal, wie gesagt, dass ich noch ein paar Kreaturen oder andere bleibende Karten wegbekomme. Aber ansonsten hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Und es war wirklich so viel Spaß, hatte ich schon lange nicht mehr mit dem Deck. Und ich hatte, wie gesagt, beim Brauen schon Spaß gehabt. Ich musste vorhin schon mehrmals lachen. Also es ist wirklich ein sehr cooles Deck. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Für mich ist es der beste Commander aus dem Set. Jetzt definitiv bestätigt. Dann kommen wir jetzt zur Endphase. Es waren gar nicht so viele Kommentare, das heißt, die Endphase wird ein bisschen kürzer heute. Und zwar zur 30. Mana-Entzugsfolge, die 5 besten Commander aus Marsch der Maschine, der Nachhall, featuring Tobi, schreibt der Off-Topic-Commander. Obnixilis wird wohl mein nächster Rakdos-Commander. Einfach eine absurde Karte. Man kann ja auch mehr als 3 Rakdos-Decks haben. Oder etwa nicht? Ja, und die Frage gebe ich gleich mal an die Zuhörer und die Zuschauer mal weiter. Kann man auch mehr als 3 Rakdos-Decks haben? Ich denke schon. Also wenn man drauf Bock hat, kann man das auf jeden Fall machen. Und dann zur 31. Mana-Entzugsfolge. Meine Pet-Karten in Commander, schreibt Frutex MTG. Moin! Also, Abrisszone meinte ich in meinem Kommentar unter dem oder mit ähnlichem Effekt. Und wir spielen sie aus denselben Gründen. Field of the Dead. Ich habe die Karte schon zu oft eskalieren sehen. Ansonsten ist mir im Nachgang noch aufgefallen, dass ich in 10 bis 16 Decks auch ein Scroll Rake spiele. Schönes Pfingstwochenende wünsche ich. PS, ist ein cooles Video und ein interessantes Thema. Vielen, vielen Dank für das Lob. 10 bis 16 Scrollex hört sich teuer an, es sei denn du Proxy, aber ist auch definitiv eine ziemlich gute Karte. Und ja, wie gesagt, die Abrisszone ist einfach ein faires, ja, also nicht Standardland-Removal einfach. Das kann man sagen und ich würde die auf jeden Fall spielen, wenn ich Zugriff drauf habe. Und dann schreibt noch der magische Investor, meine Pet-Karte ist Looter Il-Kor. Seit Limited in Time Spiral habe ich den gern in jedem blauen Deck. Hab ihn sogar kunstvoll gealtert. Hört sich sehr cool an. Looter Il-Kor ist auch eine Karte, die ich teilweise spiele. Ich gehe jetzt auch nochmal schnell drauf ein, was sie genau tut. Und wahrscheinlich ist der Name Programm. Looter Il-Kor kostet 1 und blau. Ist eine Kreatur. Kor Räuber hat 1/1, hat Irrealität. Wird wahrscheinlich keiner kennen. Auf Englisch heißt es Shadow. Ich wusste selber nicht, dass es auf Deutsch Irrealität heißt. Wow. Und sagt, diese Kreatur kann nur Kreaturen mit Irrealität blocken oder nur von solchen geblockt werden. Und sagt immer, wenn der Beutejäger Il-Kor, also Looter Il-Kor, einem Gegner Schaden zufügt, ziehe eine Karte und wirft dann eine ab. Und die Karte spiele ich tatsächlich auch in meinem Artisan Araumi-Deck, meine ich. Commander-Deck ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Und ja, kann gut verstehen, dass die als Pet-Karte dient. So, jetzt zum Abschluss. Würde mich brennend interessieren, habt ihr aus Marsch der Maschine Nachhall einen Commander euch schon gebaut? Wenn ja, schreibt's mir gerne in die Kommentare, egal wo, auf Spotify, auf. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts schreiben und das mit reinnehmen, das lese ich dann auch vor. Oder auf YouTube oder kommt auf den Mana-Entzug Discord und schreibt es mir dort. Würde mich mal echt interessieren, was ihr so für coole Commander gebaut habt. Gerne auch gleich mit Link für die Commander-Decks. Also quasi, wenn ihr auf Moxfield oder wo auch immer quasi eine Plattform Decks baut, schickt es gerne mit rein. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so für crazy Commander bisher gebaut habt. Ja, finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, fände ich sehr gut. Ansonsten bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, genießt das schöne Wetter. Bald beginnt Herr der Ringe. Die Spoiler-Season sollte eigentlich jetzt schon laufen seit ein paar Tagen. Für mich liegt es jetzt aktuell noch in der Zukunft. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Commander-Spielen.